Liebe verehrte Frau von Keller, ich freue mich sehr, dass wir nach vielen Versuchen nun endlich beisammensitzen. Und für diese Aufnahme hätte ich gern Folgendes von Ihnen gehört. Ich habe in einer alten Nummer des Neuen Waldkreuzes gelesen, da schreiben Sie einen kleinen Bericht über Ihre erste Begegnung mit Paul Gehe. Ich glaube, es war in Jena vor 1900 noch und während einer Sitzung einer Vereinigung für ethische Kultur. Ich persönlich bin 1910 geboren, sodass mir also schon für diese Darstellung der Erlebnisraum davor schon ganz und gar fehlt und danach auch noch. Und darum würde ich schon aus diesen rein historischen Gründen und vor allen Dingen aus den persönlichen, menschlichen Gründen Sie gern bitten, davon etwas zu erzählen.
Ich denke, das muss ziemlich beträchtlich vor 1900 gewesen sein. Denn ich bin 78 geboren und war vielleicht 17 oder 18 Jahre alt, 17. Und wurde von einer sehr fortschrittlichen Frau, die ihre Ideen über soziales Leben und neue ethische Kultur von England mitgebracht hatte, in eine kleine Vereinigung gebracht, es waren vielleicht 20 Menschen, in denen eine Diskussion fortgesetzt wurde, die, sagen wir mal, vor 8 Tagen schon einmal stattgefunden hatte. Und zwar zwischen zwei jungen Männern. Wenn das also, wie alt, welches Datum war das dann, Dr. Schäfer? Wenn ich 18 war, 78.
78, 88, 96. Kann es auch ungefähr 96, gewesen sein. Ja, ja.
Ungefähr 96.
Also 14 Jahre vor meiner Geburt.
Da war der Paul, wie alt war der da?
Der 26. ist 70, 26, ja,
26,
ganz recht.
Die muss ungefähr 28 gewesen sein. Es fand also eine hitzige Diskussion statt, in der die beiden Männer sich über die Möglichkeit, wenn ich mich nicht irre, einer Gründung einer großen ethischen Gesellschaft, eine Gesellschaft für ethische Kultur unterhielten. Mhm. Egidi ist mir nicht mehr in Erinnerung.
Ja, das war in Berlin, ja? Ich las
Egidi
nämlich
war in Berliner, er war Berlin. Der Gründer ja. nachher oder vorher ja. gerade der ethischen
ja.
Kultur.
Ja. Ja.
Nun, mir fiel Gehebe auf, der ein glänzender Diskussionsredner war.
Ja.
Es war kein...
Nichts. Nicht?
Ah. Er sprach damals erst langsam, wie Sie ihn kennen,
ja.
aber dann äußerst brillant. Oh. Und zwar deswegen brillant, ich meine gar nicht in der Formulierung, aber... weil es ihm so brennend auf die Sache ankam. Und das hat mich also... Wechseln wir doch mal die Plätze.
Geht auch, ja. Stell mal.
Botan.
Das war das erste Mal, dass ich zwei deutsche Idealisten miteinander diskutieren sah und hörte. Und zwar eigentlich etwas erschrocken zuerst, da ich gar nicht gewohnt war, dass man sich sozusagen stritt. Es
ja.
war aber eine höchst freundschaftliche Auseinandersetzung, in der nachher eine Anzahl auch von Frauen teilnahm. Und mir ist dabei gehebt zum ersten Mal dieser leidenschaftliche Ethos,
ja.
Vertretung eines Ethos seiner Zeit
aufgefallen.
Ja. Ich kann Ihnen von dem Inhalt dieser Diskussion nichts sagen. Ich kann nur sagen, ich habe ihn später, wenn er seine Ideen vertrat, sei es öffentlich oder sei es auf einer Konferenz oder sei es in der Schulgemeinde, in dieser Leidenschaft immer mal wieder gesehen.
Ja.
ja.
Ich meine, das würde ich zunächst gar nicht glauben wollen. Das ist mir ein völlig neuer Zug. Bisher kenne ich ihn, auch aus den Gesprächen mit ihm, wohl aus einem sehr lebendigen und einem sehr anteilnehmenden, auch in seiner Sprechweise. Aber so wie Sie ihn hier mit Vehemenz auch nach außen hin sprechenden Das ist mir nun, liegt es nicht in Erscheinung getreten, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass er nun in der Ecole ja einen ganz anderen Rahmen hat, wo diese Situation wohl nicht mehr gegeben ist.
Ich meine aber mit Leidenschaft gar nicht Vehemenz. Ich meine, in der Sache so drin sein,
ja,
dass es seine persönlichste Sache ist, die er eben mit einer geistlichen Leidenschaft vertritt.
Ja.
Ob er vehement war, das weiß ich nicht. Der Egidi war vehement. Von
ja.
Paul weiß ich das nicht, aber ja, ich habe jedenfalls die Erinnerung behalten, es geht um ethische Fragen an den Kragen ernsthafter Männer in dieser Zeit. Und da ich aus einem Adelsstift kam, mhm, und aus einer amerikanischen Umgebung, war mir das also äußerst erregend,
ja,
sodass ich mehrfach hinging. Die zweiten, dritten und vierten Male, die ich da war, wenn ich mich recht erinnere, war immer von Frauenrecht, Frauenwahlrecht die Rede, aber nicht, damals noch nicht, in der Diskussion wenigstens noch nicht, vom Kind.
Mhm.
Ich habe erst später gehört, dass Paul im Osten von Berlin gerade in der Sache der ethischen, von der ethischen Gesellschaft aus mit Kindern arbeitete, mit Kindern Ausflüge machte, für Kinder sich einsetzte. Aber diese Wendung, diese große Wendung, würde ich sagen, ich meine nicht einen Umbruch, sondern ich meine nur Eine Differenzierung seines Interesses auf den Einzelnen, war damals noch nicht. Mhm. Es war viel kollektiver.
Ja. Ja.
Es handelte sich um die deutsche Jugend, das deutsche Kind, das deutsche Volk.
Ja.
Es handelte sich also um große, zusammenfassende, kollektive Begriffe.
Ja.
Ob er damals, wenn er mit Kindern ausging, sich für das einzelne Kind interessierte, ich glaube nicht. Ich glaube, das, was ihn... Oder ich glaube auch, ich meine, ich habe keine Meinung darüber.
Dann muss aber, doch aber, wenn Sie es so darstellen, irgendwann durch eine Erfahrung oder durch einen Entschluss oder durch eine Selbstbeobachtung, fast möchte ich sagen, willentlich, diese Wendung zu dem Einzelnen hin erfolgt sein. Wie Sie so erzählen, könnte man fast meinen, dass ein politischer junger Mensch,
Nein, sozialgesinnter.
Ja, sozialgesinnt.
Aber nicht politisch.
Politisch meine ich jetzt im Augenblick aber nicht, Frau von Keller, einer Partei angehörig und eine Partei vertretend, sondern, wie Sie selbst sagen, an ein Kollektiv sich wendend, an alle sich wendend, um etwas zu ändern, um etwas festzustellen, was schlecht ist, um ein Ziel zu zeigen, auf das hin geändert werden soll. Das würde ich im allgemeineren Sinne politisch nennen. Natürlich ist eine Schulgründung nachher mit der Absicht nun, mit den Kindern zu leben, in diesem Sinne auch politisch, ja? Aber hat doch ein anderes Gesicht, ja?
Ja.
Nicht? Das Draußen ist dann ja doch mal erst weg und es ist mehr drinnen.
Also es herrscht, wie ich Ihnen neulich sagte, in dieser Zeit, die, der Einsatz für die Gerechtigkeit auf Erden.
Ja.
Nicht
wahr? Ja, ja.
Es war also eine Zeit, in der der Wille zur Reform der Gesellschaft eigentlich auf allen Ebenen durchbrach.
Ja.
Und ob nachher die Wendung an das Kind und an die Frau, an das Mädchen und an den Knaben durch Ellen Key geschah, das kann ich nicht sagen.
Er kannte sie persönlich, ja?
Er kannte sie persönlich.
Ich glaube, sie war mal in Wickersdorf gewesen.
Da war er nur noch nicht in Wickersdorf zu der Zeit. Sie wissen, dass Paul 10 Jahre studiert hat.
Ja, ja, ich weiß, 20 Semester.
Und davon ein großer Teil, wie wir neulich schon sagten, Theologie.
Ja, 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 eben.
Und aus der eigentlichen Theologie heraus in dieses gesellschaftliche, sozialistische Ethos
kam. Ja.
Was er da aufgenommen hatte von Ellen Key, das, glaube ich, hatte er zu verwirklichen versucht in Wickersdorf.
Mhm.
Und das stieß ja daran an den Antifeminismus von
Winnicke. Total, ja.
Total,
ja, ja,
und bei Lietz noch
totaler. Noch totaler, ja, ja, ja.
Und so stand er dann mit dem, was er aus seiner Frühzeit da herübergenommen hatte, Kind, Frau, Freiheit, das demokratische Ideal, ja, möchte ich beinahe, ja, sagen, etwas losgelöst vom soziologischen,
ja,
im pädagogischen.
Im pädagogischen, ja, verstehe.
Ich habe ihn dann aus den Augen verloren, ich habe nicht mehr, ich habe mich stets an ihn erinnert, aber ich habe ihn nicht wieder gesehen, bis ich 1910 durch Umstände gezwungen war, meine Kinder umzuschulen. Mhm. Und zwar wählte ich als den Ort, von dem ich glaubte, dass sie dort dort das verwirklicht werden könnte, was mir wichtig war, Hellerau, fragte ich in dieser Siedlung dort an, wo ein neuer Baugeist war, Riemenschmidt und Tessenow.
Ja.
Und noch, Sie wissen den Namen, ja, große Architekten dieser Zeit.
Ja, ja.
Ob da, es war eben im Gründen, und dann groß, es wurde eben gegründet, ob da eine freie Schule stünde. Und ich bekam die Antwort, wir sind in Verhandlungen mit Paul Geheb.
So.
Und das war für mich überzeugend.
Ja.
Ich fragte, wo Paul Geheb wohne. Ob er noch in Wickersdorf sei? Nein. Er sei zur Erholung auf dem Weißen Hirsch.
Mhm.
Ich reiste also von...
War nicht weit?
Nein, ich wohnte nicht weit von Hellerau.
Hellerau, ja.
Ich wohnte im Riesengebirge und ging also dorthin, sah mir Hellerau an, fand es entzückend, für die Kinder besonders. Die Bedingungen, ein Haus zu nehmen, ausgezeichnet, auf 99 Jahre Pacht.
So.
Und man konnte sich den Architekten selbst wählen.
Mhm.
Und lauter junge Menschen da und die neuen Ideen, für die ich mich auch einsetzte, dort also lebendig. Und ich ging also im Weißen Hirsch herauf, um Paul Geheb zu besuchen. Und er versicherte, dass er diese Schule übernehmen würde. Er müsse nur zwischen Wickersdorf und neuen Entschluss müsse er einen Erholungsurlaub haben. Darauf nahm ich einen Architekten, ein Haus, und zog also mit meinen zwei Kindern in diesen neuen Ort.
Ja.
Kaum war das abgeschlossen und ich wieder, es konnte erst im April hinziehen, es war vielleicht im Herbst oder im Sommer davor. Kaum war das abgeschlossen, ich also alles so weit gebracht hatte, da hieß es, dass Paul Geheb Preuße sei und in Sachsen keine Anstellungserlaubnis bekäme.
Aha. Siehst du wohl, ja. Ja, das war natürlich völlig eine Überraschung.
Ja, eben. Was sollte ich nun machen?
Ja, bleiben zunächst.
Ich konnte nicht bleiben, die Kinder hatten keine weitere Schulbildung dort oben. Also ich machte aus, dass ein ungefähr adäquater, fortschrittlicher, neuer Direktor dorthin kommen würde. Als ich dann hinzog, war niemand da.
Ah.
Nein, etwas kurz vorher machte ich noch aus, dass jemand da sein müsse, sonst würde ich vertragsbrüchig. Denn sie war vertragsbrüchig.
Ja, das war deutlich, ja.
Darauf wurde, bekam ich einen Hauslehrer
für
meine Kinder.
Ja. Ja.
Und in meinem Haus wurden dann all die Kinder, die dort wohnten, mit unterrichtet. Teilweise von mir selbst und teilweise
von dem Hauslehrer.
Dann kam der Krieg und die Schule, ich suchte dann mal erst einen Leiter für diese Schule, den ich auch fand, ein paar Jahre später. Die Schule konnte nicht mehr von Hellerau subventioniert werden, die Männer zogen in den Krieg. Ich leitete mit dem Kollegium die Schule.
Ja.
auf einer ganz kommunistischen, wenn auch nicht sowjetistischen Grundlage, indem wir nämlich die Einnahmen teilten, je nach den Bedürfnissen. Wer eine Jacke brauchte, kriegte ein bisschen mehr, wer Schuhe brauchte, kriegte was noch. Also kurz und gut, wir haben uns so durchgefummelt und suchte, wo kann ich jetzt, was mache ich jetzt mit meinen Kindern, was mache ich mit meinen 13-jährigen Jungen und mit meiner 17-jährigen Tochter? Nein, und anders, 14 und 17. Und ich erkundigte mich, wo ist denn Paul Geheb? Da hörte ich, er sei hier. So zog ich hierher, fand Paul Geheb, mehr oder weniger wie ich ihn kannte, und zwar in einer ziemlich schweren Lage damals, denn Sie wissen, dass da so ein Bruch gewesen war, nicht wahr, mit der bisherigen Mitarbeiterschaft.
Ja. Das war vorher aber doch schon.
Das war 1916.
Ach, 16. Ich dachte, dass Sie dachten jetzt an Herrn Erdmann. Nicht?
Der Herrn war Erdmann ja auch wohl irgendwie unzufrieden. 1916 ab.
Ach, das war 1916. Ja, ja,
eben. Und mit ihm viele Kinder und es war überhaupt ein...
Ich weiß,
ein Geheb war sehr deprimiert.
Ja.
Ich hatte damals vor, nach sehr anstrengenden Jahren nur noch zu schreiben. Ich hatte in dieser Zeit die Kinder selbst ernähren müssen durch Unterricht an der Schule. Und durch schriftstellerische Arbeiten. Ich hatte also vor, mich jetzt zurückzuziehen und ein wenig meiner eigenen selbst zu leben. Paul Geheb gab mir die Versicherung, dass keine Stätte in der Welt so geeignet wäre zu dieser Ruhe,
wie
gerade die Oberhausschule. Und dass er meinen schwierigen Jungen also annehmen würde, gegen einen englischen Kurs, den ich täglich gebe. Und mein Mädchen zu einem mir möglichen Preis und ein Kind, das mir von einer verstorbenen Freundin übergeben worden war, Trude Fidus, zu Bedingungen, die wir also erfüllen konnten. So zogen wir her.
Und so fanden Sie die Ruhe, die Paulus
so in der Aussicht. So fand ich natürlich die Ruhe.
In Aussicht gestellt.
Denn es waren die Mitarbeiter waren nicht da.
Ja.
Und es war also Not am Mann.
Ja. Aber das war ja eine Situation.
Verzeihung?
Oh, bitte sehr. Eine.
Es fehlte Paul Geheb an der Möglichkeit, systematisch etwas zu organisieren.
Ja.
Er konnte die Idee geben, aber organisieren, dass diese Idee in der Wirklichkeit nun funktionierte, das war nun nicht vorhanden. Und Erdmann hatte ihm das abgenommen, im Kurssystem.
Ja.
Das Kurssystem war neu, es war ein Experiment. Es hat mich sehr interessiert. Die Schulgemeinde war, wir waren 16, es waren 60 Kinder, es waren 20 mit uns zusammengekommen, dort hingekommen. Die Schulgemeinde war eine, für auch jetzt betrachte ich sie als eine ideale Sache. Sie war glänzend und zurückhaltend geführt von Paul Geheb, bis er einen großen Kameraden fand, der ihn vertreten konnte. Und er führte mit einer Rücksicht auf den kleinsten und größten Sprecher, der für mich etwas ganz Entzückendes war. Ich meine, ich lernte wirklich eine Gemeinschaft wieder kennen, ich hatte in Hellerau viel erfahren, in der wirklich der Einzelne werthaft war. Koedukation, Frauen und Männer zusammen, keine Trennung zwischen Angestellten, keine Direktoren, keine Angestellten, ein freies und zu regelndes Leben. Ja.
Immer zu regelndes Leben.
Zu regelndes
Leben.
Sehr zu regeln.
Ja. Sie erzählen gerade so schön von der Schulgemeinde. Ich sprach unlängst mit Herrn Küppers, den müssten Sie vielleicht noch kennen, der war wohl längere Jahre hier. Der erzählte genauso schön, überzeugend und gut von der Schulgemeinde. Nun gibt es aber einen revolutionären Entschluss von Paulus und ich glaube, Sie haben da auch wohl etwas mitgespielt. Sie wurden mal genannt als einer der gemacht hat, diese Warte, wissen Sie, da wurde 1930, 31 lebhaft diskutiert, dass nunmehr die jungen Menschen so weit seien, dass sie Selbstverantwortung nehmen könnten, und dann wurden die Mitarbeiter doch wohl aus der Erziehung ganz herausgenommen, und die Warte und Paulus Geb und Frau von Keller, wurde gesagt, die waren nachher, und die Schulgemeinde gab es gar nicht mehr, und diese beiden...
Nein, nein, die Schulgemeinde ging weiter.
Die ging weiter?
Die Schulgemeinde ging weiter.
Ich entsinne mich aber eines heftigen Zeitschriftenangriffs von Heiner Passierer. Der war offensichtlich ein ganz überzeugter Demokrat. Und da gibt es in den neuen Waldcodes 2, 3, 4 Aufsätze von ihm, die zur Verteidigung der Schulgemeinde
geschrieben haben. Ja, Zitat in den Hintergrund. Paul Geheb hat eine Vorliebe gehabt. Einzelne Kinder als die wertvollen Elemente herauszuheben und sie in einem engeren Kreis um sich zu sammeln, um sie speziell zur Führerschaft zu bilden.
Ja.
Das war gegen die Erwachsenen sehr oft.
Ja. Ja.
Er sprach mit der allergrößten, wollen wir es mal sagen, Freimut über die Erwachsenen.
Ja.
Es war die alte Garde, ganz wenige weiße Raben bestanden noch. Ich war bei diesen Besprechungen meistens dabei, wohl immer. Und ich habe meine Arbeit in der Odenwaldschule in dieser Zeit, vielleicht von Anfang an, aber jedenfalls in den kritischen Jahren, meine Aufgabe betrachtet, den Lehrern gegenüber, Paulus den Lehrern zu interpretieren.
Ach.
Das war also notwendig, denn er war immer eine Meile, sagen wir mal, voran, revolutionär. Wenn etwas etabliert wurde, dann war etwas neu schon wieder. Er ist ja ein sehr introvertierter Mann, sehr in der Natur leben, sehr beeinflusst und tief und
in sich geschlossen.
Nein, sehr beeinflusst durch eine Gleichheit der Natur mit Humboldt, mit Wilhelm von Humboldt. Und so hat er sich das Recht zu seinem eigenen introvertierten und naturverbundenen Leben oft scheinbar auf Kosten der Schule
gestattet. Nun, das müsste ja auch erlaubt sein.
Das müsste erlaubt sein.
Ah ja.
Und denn dadurch befruchtete er die Schule in einem ganz außerordentlichen Maße.
Sie wurden aber, Sie sind jetzt etwas von den Warten wieder.
Nein, ich komme auf diese Warte zurück. Da ich meine Aufgabe darin betrachtete, Paulus beizustehen aus Freundschaft und aus Gleichheit der Grundgesinnung, gehörte ich nie zu denen, wenigstens sehr lange nicht, vielleicht nie, zu denen, die Front in irgendeiner Weise gegen ihn machen konnte. Sondern ich dachte, entschuldigen Sie, wenn ich Englisch spreche, we'll make the best of it.
Ja, verstehe.
An und für sich hat mir das Wartesystem nicht gefallen. Aus zwei Gründen nicht. Ich finde, die Problematik der freien Schule liegt in der Überanstrengung der Verantwortung der Kinder.
Der Kinder, eben, das
der
meine
Kinder.
Ich auch, ganz recht, ja.
Der Überbildung der Erwachsenen und der übergroßen Verantwortung für die Kinder.
Der zweite Punkt ist sehr wichtig, ja.
Und daher schien mir, junge Menschen verantwortlich zu machen für Gesundheit, Sauberkeit, moralisches Verhalten und noch